Hallo, ich bin ganz glücklich, dass ich hier stehen darf heute Morgen. Ist auch ein bisschen herausfordernd, aber vor allen Dingen freue ich mich. Es ist meine Aufgabe, heute über einen Text zu sprechen, der den meisten von uns bekannt ist und der so ein bisschen Unbehagen hervorruft. Meistens lesen wir an diesem Kapitel irgendwie schnell weiter oder wir überspringen gleich das ganze Kapitel. Jedenfalls ging mir das oft so in der Vergangenheit. Es geht um Epheser 5, um den Abschnitt, der überschrieben ist mit die christliche Hausordnung. Und als ich eingeteilt wurde zu predigen an diesem Sonntag und gesehen habe, was das Thema ist, habe ich auch gedacht, oje, darüber soll ich predigen. Aber ich hoffe, dass ihr heute so wie ich einfach einen ganz neuen Zugang findet und ein neues Verständnis zu dem, was Gott hier sagt. Weil es ist das, was ich heute predige, nicht das, was ich mir ausgedacht habe, sondern es ist das, was in Gottes Wort steht. Und es ist so wichtig, dass wir einfach einen Zugang dazu bekommen. Ich kenne einen witzigen Kindersong von damals, der heißt Umgekehrt. Kennt jemand von euch diesen Song? Und in diesem Lied geht es darum, dass in Gottes Reich alles umgekehrt ist als in der Welt. Und das ist auch heute bei diesem Thema so. Menschen haben diesen Bibeltext seit Jahrhunderten dazu missbraucht, einfach die Frauen gering zu achten. Sie haben das als Rechtfertigung irgendwie genommen. Aber wisst ihr, Gottes Absichten sind genau das Gegenteil. Und das wollen wir heute ein bisschen sehen. Und man kann diesen Text auch nicht isoliert sehen von dem ganzen restlichen Epheserbrief. Wir haben ja schon eine ganze Menge Predigten darüber gehört. Ich hoffe, dass ihr die meisten davon gehört habt oder dass ihr euch vielleicht im Nachhinein auch mal was anhört, weil ich finde diese Predigtreihe echt mega stark. Und Paulus geht es um das gleiche Thema und um das gleiche Ziel. Und vielleicht habt ihr gemerkt, es geht in dem ganzen Epheserbrief darum, die Gemeinde zuzubereiten als die Braut Jesu. Und das wichtigste Ziel der Zubereitung ist Liebe und Einheit. Und in meiner letzten Predigt vor einem Monat ungefähr über Epheser 4, da ging es um den fünffältigen Dienst und dort habe ich darüber gesprochen, dass Gott seiner Gemeinde eine neue Offenbarung darüber schenkt, wie er sich Gemeinde gedacht hat. Und das Besondere oder das Wesen an dieser Offenbarung ist die Weisheit, dass wir alle, insbesondere die Träger der Leitungsgaben, dass wir alle uns einander unterordnen. Und damit beginnt heute meine Predigt. Der erste Vers ist Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das bezieht sich auf alle Gemeindemitglieder, auf Mann, auf Frau, auf Kinder, auf Jugendliche, einfach auf alle. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist die Überschrift über den ganzen Text, über den ich jetzt predigen werde. Und Paulus zeigt uns hier in Epheser 5 drei Lebensfelder der damaligen Gesellschaft. Es waren sozusagen die drei Bewährungsfelder. Er spricht über die Ehe, die damals ja gängige Lebensform. Er spricht über die Familie, über Väter und Kinder und er spricht über den Arbeitsplatz. Das heißt, ganz genau spricht er über Sklavenhalter und Sklaven, was damals recht für uns sehr strange irgendwie ist, aber damals war das üblich, dass man Sklaven hatte. Ich möchte heute über den längsten Abschnitt von diesen ganzen Text mich konzentrieren und da geht es um die Ehe. Aber ich möchte nicht nur über die Ehe sprechen, dieser Abschnitt enthält einfach wesentliche Aussagen über jedes menschliche Miteinander, auch in der Gemeinde. Und es sollte von Liebe und Vertrauen geprägt sein. Paulus stellt hier nämlich gerade die nicht sexuelle Dimension der Ehe in den Mittelpunkt. Und ich habe zu Hause einen historischen Kommentar vom Neuen Testament und da habe ich gelesen, dass die Anweisung, dass alle Mitglieder eines Haushalts sich einander unterordnen sollen, Das war einmalig damals. Sowas hat es bis dahin noch niemals gegeben. So, und wie wir gleich sehen werden, geht es in diesem Text auch nicht nur um die Ehe und um die Familie, sondern es geht um die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Die Ehe ist dafür einfach ein sichtbares Beispiel. An der Ehe können wir das sehen, wie Gott sich das zwischen ihm und seiner Gemeinde gedacht hat. So ein Anschauungsbeispiel. Und deswegen ist diese Predigt für jeden von uns, weil wir alle sind Gemeinde. Wir sind die Braut und Jesus ist der Bräutigam. So, wagen wir uns mal in den Text. Paulus richtet sich in seinen Anweisungen zuerst an die Frauen, aber man kann natürlich die Anweisungen an Frauen und Männer nicht wirklich trennen, weil es ja um Beziehung geht. Epheser 5, 22 bis 24 lese ich. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt des Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern unterordnen, in allem unterordnen. Damit wir das verstehen, lasst uns mal wirklich genau angucken, was da steht. Besonders ihr Frauen, lasst mal alle negativen Filter aus euren Ohren nehmen, meine inbegriffen. Gott hat nämlich in diesen Text sofort mit eingefügt, wie wir das Ganze verstehen sollen. Aber aufgrund unserer Filter in unseren Ohren und in unseren Augen sehen wir es gar nicht. Wisst ihr, was Filter sind? In der Lehre von Kommunikation gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir eine Botschaft senden und verschiedene Ebenen, auf denen wir eine Botschaft empfangen. Und wenn wir eine Botschaft zum Beispiel auf der Sachebene senden und sie kommt auf der Beziehungsebene bei dem anderen an, dann gab es da einen Filter zwischengeschaltet. Versteht ihr das? Die Botschaft muss immer auf der Ebene ankommen, auf der man sie gesendet hat, sonst ist da was schräg gelaufen. Ich denke, so geht es uns oft mit diesen Aussagen von Paulus. Vielleicht kann der Filter, was kann der Filter in unseren Ohren sein bei dieser ganzen Botschaft? Vielleicht all das Negative, was wir aus der Geschichte wissen. Vielleicht auch persönliche Erfahrungen, die wir mit diesem Thema gemacht haben. Und wenn wir nicht so genau hinschauen und haben noch diese Filter in den Ohren, und wir lesen nicht so genau, was da wirklich steht, was lesen wir als Frauen und Männer aus diesem Text? Vielleicht lesen wir, dass Gott über die Ehe sagt, der Mann ist der wichtige Boss und die Frau hat nichts zu sagen. Irgendwie habe ich das viele Jahre gedacht und habe mir gedacht, oh, diesen Text möchte ich gerade nicht lesen. Und habe dann einfach weitergelesen. Aber das steht da gar nicht. Hier steht auch nicht nur was über Männer und über Frauen, sondern in jedem der drei Sätze und auch später in dem Text steht ein ganz wichtiges Wort. Da steht wie. Gott macht hier eine Gegenüberstellung als Erklärung, wie die Aussagen über die Ehe gemeint sind. Gott vergleicht die Beziehung zwischen Mann und Frau mit Christus und seiner Gemeinde. Wisst ihr, die Ehe ist was ganz Besonderes. Sie ist nicht nur eine menschliche Beziehung, sondern sie ist das Abbild von Christus und der Gemeinde. Die Ehe ist etwas zutiefst Heiliges und Geistliches. Deshalb müssen wir uns jetzt in unserem Text heute immer alles auch von der geistlichen Seite anschauen, damit wir die menschliche Seite überhaupt verstehen können. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Wir lesen hier also, der Mann ist das Haupt der Frau und sie soll sich ihm in allem unterordnen, so wie die Gemeinde sich ihrem Haupt Christus unterordnet. Da müssen wir mal anschauen, was bedeutet überhaupt Haupt? Es gibt etliche Bibelstellen, wo Christus als das Haupt der Gemeinde genannt wird. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 18 steht, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Und wir lesen über Jesus in Markus 10, Vers 45, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und auch in unserem Epheser-Text, den wir gerade gelesen haben, vorher, steht, dass Christus als Haupt seines Leibes sein Leben hingegeben hat, um die Gemeinde zu retten. Das ist Epheser 5, Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Haupt bedeutet nie besser, sondern verantwortlich, dienend, leitend. Bei dem Thema Haupt geht es um Hingabe. Es geht um Ordnung, Verantwortung, Leitung und Liebe und um Fürsorge. Es geht nicht um Wert oder Würde. Das Haupt ist wie Christus, der sein Leben hingibt. Das Haupt ist jemand, der dient, nicht der sich bedienen lässt. Was bedeutet dann nun Unterordnung unter das Haupt? Wie ist das gemeint? Und da müssen wir uns wieder fragen, wie und warum ordnet sich dann die Gemeinde Jesus unter? Ist es nicht so, wir ordnen uns Jesus unter freiwillig, aus Liebe? Weil wir wissen, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Weil wir wissen, dass wir bei Jesus sicher sind. Wir ordnen uns Jesus unter, weil wir wissen, dass wir seine Leitung brauchen. Stimmt's? So hat Gott sich das auch für die Ehe gedacht. Praktisch bedeutet Unterordnung der Frau unter das Haupt, der Mann trägt die Hauptverantwortung, geistlich zu leiten und zu dienen, und die Frau stellt sich bewusst an seine Seite und unterstützt ihn. Die Frau kann die Entscheidung, die letztendliche Verantwortung für die Entscheidungen, die die Familie betreffen, dem Mann überlassen, nachdem sie gemeinsam beraten haben. Es gibt keinen Machtkampf. Es ist eine Unterordnung freiwillig aus Liebe. Und wisst ihr, die Frau tut das Jesus zuliebe und nicht, weil der Mann perfekt ist. Und wie wir in dem allerersten Vers gesehen haben von diesem Text, geht es um gegenseitige Unterordnung. Wir haben gelesen in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und wisst ihr, die freiwillige, liebevolle Unterordnung der Frau unter den Mann steht immer im Zusammenhang mit der noch viel radikaleren Liebe des Mannes, das werden wir gleich sehen. Aber wisst ihr, was mir wichtig ist zu betonen? Epheser 5, Vers 21 ist das Idealbild. Es ist Gottes Maßstab. Und wir sind, wenn wir das so angucken, mit unserer menschlichen Kraft völlig überfordert. Das können wir einfach nur mit seiner Kraft. Und das funktioniert auch nur, wenn beide Ehepartner Jesus lieben und sich Christus beide unterordnen. Dann können beide Ehepartner ihre Rolle einnehmen und mit Gottes Hilfe und seinem Segen einfach das leben. Aber wisst ihr, ich sage gleich noch ganz viel dazu, und wir haben ja mehrfach diesen Ehekurs gemacht von Love After Marriage, und was mich da einfach wirklich ganz besonders begeistert hat, ist einfach das, was die Leute da sagen, dass sie wirklich glauben, dass Gott durch die Familie jetzt in dieser letzten Zeit die Welt retten wird. Und wir werden das sehen, wenn wir ein bisschen weiter heute diesen Text angucken. Das ist das, was mich total motiviert, was mich total begeistert. Es ist nicht egal, wie wir unsere Ehe leben. Warum fühlt sich das Thema Unterordnung für uns Frauen so bedrohlich an? Ich bin nämlich mit diesem Thema noch nicht fertig. Ich glaube, weil es vor Urzeiten einen Geist gibt, der Frauen als minderwertig und geringschätzig behandelt. Ich habe circa vor einem Dreivierteljahr ein Buch gelesen von Greg Violi. Kennt den jemand von euch? Ich hatte ein Video geschaut und fand es sehr spannend auf YouTube und habe dann mir das Buch gekauft. Und das heißt, dieses Buch von Greg Violi heißt Der getarnte Mörder, Frauenhass in der Gemeinde. Es ist irgendwie sehr krass formuliert und man merkt auch nicht auf den ersten Blick diese typischen Merkmale von Hass, sondern es ist was ganz Subtiles. Und ich erkläre euch das gleich mal ein kleines bisschen. Und der Greg Violi, er schreibt, dass es von Adam her einen Geist gibt, der alles, was vermeintlich schwach ist, verachtet. Hauptsächlich Frauen und Kinder. Und er sagt, dass es diesen Geist auch in manchen Gemeinden gibt, aber er ist so gut getarnt, dass man sich, und man ist von der Gesellschaft her so daran gewöhnt, dass man ihn gar nicht bemerkt. Und dieser Geist zeigt sich praktisch folgendermaßen. Männer erscheinen in ihrem äußeren Umfeld einfach freundlich, hilfsbereit, dient und so weiter. Aber in ihrem eigenen Haus sind sie selbstsüchtig, ärgerlich, bedrohlich. Sie verhalten sich oft unkontrolliert und unberechenbar und sie üben Kontrolle aus. Und es entsteht so eine angespannte Atmosphäre, wo jeder, auch Besucher, Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Ich könnte das Ganze noch sehr vertiefen, aber das würde in dieser Predigt natürlich zu weit führen. Mich beschäftigt dieses Thema Frauenhass eigentlich schon jahrelang. Und der Greg Violi hat dem, was ich spüre, das erste Mal Worte dafür gegeben. Es erstaunt mich irgendwie, dass im 21. Jahrhundert irgendwie Frauen immer noch weniger wert sind. Und es erstaunt mich und es ist zum Teil auch äußerst fragwürdig für mich, was Frauen so alles tun, um von den Männern anerkannt zu werden. Dass sie zum Beispiel ihre sexuellen Reize in den Vordergrund stellen, nur um bei Männern anerkannt zu werden. Ich persönlich fühle mich davon manchmal irgendwie persönlich angegriffen. Wisst ihr, ich will das gar nicht lange aufzählen, aber ihr wisst vielleicht, Frauen werden immer noch für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt. Sie erhalten weniger qualifizierte Führungsjobs, obwohl sie bessere Bildung haben. In der ganzen Medizin und bei Medikamenten und so werden immer nur Männer als Maßstab genommen. Es gibt oft gar keine Medikamente, die einfach für Frauen irgendwie überhaupt getestet wurden oder selbst das Ganze im Operationssaal ist sogar das Operationsbesteck nicht für Frauen gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, es ist total verrückt, als wenn es die Frauen irgendwie nicht gäbe. Und ich habe in der letzten Woche, vielleicht ist es zu viel jetzt an der Stelle, aber ich habe in der letzten Woche zwei Zeitungsartikel, ganzseitige Zeitungsartikel gelesen. In dem einen hat eine junge Ärztin geschildert, wie sie als Frau in ihrer ärztlichen Laufbahn bis heute unter ständigen sexuellen Übergriffen und Abwertungen leiden muss. Dass sie als Ärztin nicht für voll genommen wird, weder von den anderen Ärzten noch von den Patienten, obwohl sie besser ausgebildet ist als Männer. Und der andere Artikel, der handelte von Verhältnissen in einem Polizeirevier in Mönchengladbach, auch wieder über eine ganze Zeitungsseite. Und da hat eine Polizistin geschildert, wie sie über eine Spanne von 10 Jahren die weiblichen Polizisten dort einfach total abwertend behandelt wurden und auch zahlreichen sexuellen Übergriffen ausgeliefert waren. Und ehrlich gesagt, sowas zu lesen, das lässt mich echt nicht kalt. Aber wisst ihr, Gott hat eine ganz andere Sicht auf die Frauen. In 1. Petrus 3, Vers 7 schreibt Petrus, ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Wisst ihr, die Bibel lehrt, die Frauen sind die Schwächeren. Das ist aber keine Abwertung, sondern Gott hat die Frau so geschaffen, dass sie Schutz braucht. Eine Frau blüht auf, wenn sie sich sicher und geborgen fühlt. Schutz ist physisch und geistlich gemeint. Und jetzt sagt Paulus hier in diesem Text etwas ganz Starkes, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Im Hebräischen bedeutet dieses Wort abgeschnitten. Gott sagt hier, ihr Männer, bringt euren Frauen die richtige Achtung entgegen, sonst sind eure Gebete vergeblich. Gott weigert sich, die Gebete seiner Söhne zu hören, wenn sie ihre Frauen nicht ehren und wertschätzen. Ist das nicht stark? Und ich glaube, das gilt auch für die Gemeinde. Wenn in der Gemeinde die Männer die Frauen nicht achten und wertschätzen, dann kann Gott ihre Gebete nicht erhören. Und wisst ihr, als ich Robert kennengelernt habe, war ich 19 und wir waren über Silvester in Dänemark in so einer ganz schönen Gegend. Es war einfach meterhoch Schnee und sonst war da nichts. Und ich habe nicht so ein großes Orientierungsvermögen. Wald, ja, Dänemark halt. Und Wald und Schnee und so und kalt und so. Und wir kannten uns vorher nicht wirklich und haben uns nur ein paar Mal ganz kurz gesehen. Und wir sind nächtelang spazieren gegangen. Und ich hatte keine Ahnung jemals an irgendeiner Stelle, wo ich war. Einmal haben wir so eine Nachtwanderung mit einer Gruppe von Leuten gemacht und der Führer hat sich total, der ist super selbstbewusst aufgetreten, aber hat sich total verlaufen und wir sind dann irgendwie 4 Stunden durch die Nacht gelaufen. Plötzlich sind wir Hand in Hand gegangen und ich hatte das Empfinden, ich kenne meinen Mann schon jahrelang. Und da war ich habe mich so sicher gefühlt und da war so ein Vertrauen da. Kennt ihr das? Wenn ihr euch in der Gegenwart von euer Mann einfach nur sicher fühlt. Und das war der zweite Tag, an dem ich meinen Mann kannte. Und er hätte mich fragen können, ob ich ihn heiraten wollte. Ich hätte ja gesagt. Und ich war gar nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich hatte mich gerade einen Monat vorher bekehrt. Ich war eigentlich total verliebt in Jesus und war gar nicht auf der Suche nach einem Partner. Das ergab sich einfach so. So, jetzt lass uns mal den Bibeltext weiterlesen und die Seite des Mannes anschauen. Epheser 5, 25 bis 30. Jetzt wird es herausfordernd für die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Auch in den Anweisungen an die Männer geht es darum, dass die Ehe ein praktisches Anschauungsbild ist für die Beziehung von Christus in der Gemeinde. Was lesen wir hier so grob? Der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Er soll sie so lieben wie seinen eigenen Körper. Schauen wir uns wieder zuerst Jesus an. Wie Jesus seine Gemeinde liebt, ist hier in dem Text in Vers 25 bis 27 erklärt. Er gab sein Leben, um sie zu heiligen und zu reinigen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Was ist denn gemeint? Wir müssen uns das jetzt erstmal angucken. Was ist gemeint mit dem Wasserbad im Wort? In Johannes 15, Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ich brauche mal was zu trinken. Praktisch heißt das, dass Jesus uns durch die regelmäßige Begegnung mit seinem Wort, mit der Bibel, innerlich wäscht. Er ordnet uns, er heilt uns und er verändert uns. Das wird auch im Epheser-Text in Vers 27 deutlich, der die Wirkung des Wasserbads im Wort beschreibt. Durch das Wasserbad im Wort soll die Kirche herrlich sein, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Jetzt beziehen wir das mal auf den Mann. Das ist ja eine krasse Aufgabe für den Mann. Wie kann denn der Mann da so handeln wie Christus? Wie kann er seine Frau reinigen und heiligen und herrlich und schön machen? Und wisst ihr auch, das steht hier im Text, in Vers 28 und 29. Indem der Mann seine Frau so liebt wie seinen eigenen Leib. Denn den eigenen Leib hasst man nicht, sondern man nährt und pflegt ihn. Und dann steht in dem Vers noch was ganz Cooles. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ich glaube, das steht da, weil wenn ein Mann seine Frau liebt, dann bekommt er alles wieder zurück. Oder? Sonst würde dieser Satz gar keinen Sinn machen. Überlegt mal, wie das praktisch aussieht. Wenn die Frau von ihrem Mann geistlich geschützt wird, wir haben das mit der geistlichen Autorität des Mannes in der Vergangenheit ja in unserer Gemeinde oft gehört. Wenn der Mann seinen geistlichen Stand vor Gott einnimmt, kann er seine Frau vor den Angriffen des Feindes schützen. Er schützt seine Frau vor körperlichen, seelischen und geistlichen Angriffen. Und wenn der Mann fürsorglich sich um die natürlichen Bedürfnisse seiner Frau kümmert, wird es ihr gut gehen. Sie wird sich geliebt und stark fühlen und das Beste aus ihren Gaben machen und sie wird ein Segen sein. Ihr Frauen, was macht es mit dir, wenn du dir vorstellst, dass du so vollständig geliebt wirst? Es lässt dich aufblühen. Es fördert deine Beziehung zu Gott. Du entfaltest deine Gaben. Es macht dich stark. Ist es dann schwer, dich unterzuordnen? Wisst ihr, es ist dann so wie bei Jesus. Wenn wir Jesus wirklich kennen und wissen, dass wir bei ihm absolut vertrauen können, dann ordnen wir uns gerne Jesus unter. Und genauso ist dies mit der Unterordnung unter den Mann. Nur, wenn wir ihm absolut vertrauen, können wir uns ihm unterordnen. Es ist eine Vertrauenssache. Und wisst ihr, das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit. Denn eine Frau, die Liebe und Wertschätzung erhält, gibt das genauso in gleicher Weise zurück. Für sie ist es auch gar nicht so schwierig, glaube ich. Denn dieses Fürsorgliche, das liegt ihr sowieso im Blut. Und wisst ihr, in meiner Ehe, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet. Und ich sehe einfach, das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und wenn man an einer Stelle mit Jesus nicht so ganz eng geht, dann knatscht es. Für mich ist es gar nicht so einfach, mich unterzuordnen. Ich komme aus einer Familie, wo meine Mutter hatte immer die Hosen an. Und mein Vater hat alles gemacht, was sie gesagt hat und was sie wollte. Und manchmal komme ich in so einen alten Trott rein und finde ich es manchmal ganz schön schwierig. Oder jede Ehe hat auch so seine besonderen Herausforderungen, zum Beispiel, wenn wir mit dem Auto fahren oder so. Ich habe einen ganz anderen Fahrstil als mein Mann und er fährt manchmal recht forsch und so und ich kriege dann immer die Panik. Ich rechne immer mit den Fehlern der anderen und bei uns zum Beispiel ist so eine Kreuzung, wo meistens die Leute, die da kommen, die Vorfahrt nicht beachten. Deswegen fahre ich dann schon mal langsam und vorsichtig und gucke erstmal, ob der andere die Vorfahrt beachtet, weil ich Angst habe, dass es sonst knallt. Aber mein Mann sagt, ich habe Vorfahrt, also fahre ich. Und da fällt es mir manchmal echt nicht so einfach, ihm zu vertrauen. Und das fühlt sich für ihn dann auch wie so ein persönlicher Angriff an, weil er merkt halt, ich vertraue ihm da nicht. So, lass uns mal noch die weiteren letzten Verse von diesem Epheser-Text, über den ich heute predige, anschauen. Das ist Epheser 5, Vers 31 und 33. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, seine Frau lieben wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Oh, hier stecken noch interessante Sachen drin. Dieser Vers 31 ist sehr interessant. In der Eheseelsorge haben wir diesen Sachverhalt oft zum Thema gehabt, besonders in der Ehevorbereitung. Der Mann soll seine Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Wisst ihr, Gottes Ziel mit der Ehe ist eine totale Einheit. Und wie wir sicherlich auch wissen werden, Mann und Frau nicht nur körperlich, sondern auch geistlich und seelisch eins. Das ist so, wie wenn man zwei Papierseiten zusammenklebt mit Kleber und man will das dann wieder auseinanderreißen, dann geht bei beiden Papieren ziemlich viel kaputt. So ist es auch, wenn man eine so enge Verbindung wieder auseinanderreißt. Und wisst ihr, diese Einheit, die sich Gott gedacht hat, ist nur möglich, wenn sich Mann und auch die Frau aus ihrer Ursprungsfamilie wirklich lösen. Wo das nicht geschieht, da gibt es ganz viele Probleme mit der Einheit. Wir hatten in der Seelsorge schon so manche Ehepaar oder angehendes Ehepaar, wo zum Beispiel die Frau immer ihre Mutter vorher um Rat gefragt hat bei irgendwelchen Sachen. Es ist so wichtig, dass der Partner an allererster Stelle im Leben steht. Und dass man, wenn man irgendwelche finanziellen Sachen irgendwie kaufen möchte oder so, dass man nicht als erstes seine Mutter oder seinen Vater fragt. Ja, nach einer Beratung mit dem Mann kann man vielleicht auch mit den Eltern sprechen. Aber es gibt wirklich Leute, die fragen zuerst ihre Mutter oder ihren Vater, wenn sie irgendwelche Entscheidungen zu treffen haben. Oder die irgendwelche wichtigen Dinge, wenn man irgendwelche wichtigen Dinge, die man innerlich erlebt, erstmal der Mutter erzählt. Und danach dem eigenen Ehepartner. Oder vielleicht auch dann gar nicht mehr, weil man hat sie ja schon mal mitgeteilt. Dann schadet es der Verbindung der Partner. Und wisst ihr, sowas läuft echt ziemlich häufig. Wir sehen hier einfach nochmal zusammengefasst, wie eng sich Gott die Einheit zwischen Mann und Frau gedacht hat. Ein Fleisch. Und jetzt haben wir die geistliche Seite noch gar nicht angesehen. In Vers 32 steht, dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Und wisst ihr, mir ist in der Vorbereitung auf diese Predigt aufgefallen, ja auch Jesus hat seinen Vater verlassen. Das war mir vorher in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht aufgefallen. Und er hat sich für immer an seine Gemeinde gebunden. Er hat sich komplett hingegeben für dich und für mich. Wir sind seine Braut. Mich bewegt das total, euch auch. Und es ist unsere Aufgabe als Braut, uns Jesus unterzuordnen in allem. Er steht an erster Stelle in unserem Leben. Ihn fragen wir als allererstes um Rat. Wenn wir krank sind, beten wir als erstes zu Jesus, bevor wir zum Arzt rennen. Wir lassen uns immer wieder von ihm reinigen. Und wir gehorchen ihm mehr als Menschen, auch wenn es unbequem ist. Und der letzte Vers unseres heutigen Textes, Vers 33. Der Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Darüber haben wir schon viel gesprochen. Und dann steht da noch, die Frau aber ehre den Mann. Warum steht das denn da so? Was bedeutet es, einen Menschen zu ehren? Und ich denke, einen Menschen zu ehren ist viel mehr als nur Respekt zollen. Es bedeutet, jemanden hohe Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Und wie sieht das praktisch aus? Weil Gottes Wort ist total praktisch gemeint. Es bedeutet zum Beispiel, dass wir als Frau respektvoll über den Mann reden, dass wir ihn nicht lächerlich machen oder schlecht über ihn reden, dass wir ihn nicht vor anderen bloßstellen, sondern dass wir so über ihn sprechen, dass seine Würde gestärkt wird. Es bedeutet, dass wir seine Bemühungen sehen und nicht nur seine Fehler. Dass wir dankbar benennen, wo er sich einsetzt, auch wenn er nicht perfekt führt. Dass wir unterstützend sind, anstatt konkurrierend. Nur wenn wir als Frauen uns unseren Männern unterordnen und ihn ehren, ermöglichen wir es ihm überhaupt, uns zu führen, zu schützen, zu lieben wie sich selbst. Nur dann. Die Ehe, wie sie in Epheser 5 beschrieben wird, ist wirklich Gottes Idealbild. Es ist sein Ziel, es ist Liebe und Einheit in Perfektion. Das kann man niemals durch gesetzliche Anordnung erreichen. Liebe ist immer was Freiwilliges und echte Unterordnung ist auch was Freiwilliges. Es geht gar nicht anders. Wisst ihr, und in Gemeinschaften, wo diese Worte von Paulus dazu gebraucht werden, um die Frau in die Rolle von einer machtlosen, abhängigen Frau zu pressen, geschieht Missbrauch. Und leider passiert das auch besonders in einigen christlichen Kirchen. Und in Gemeinschaften, wo Leiterschaft genutzt wird, um Menschen machtlos und abhängig zu machen, geschieht Missbrauch. Die Ehe ist ein Abbild von Christus und der Gemeinde, diese enge Verbundenheit, diese gegenseitige Hingabe. Kannst du dieses Bild, was wir hier heute gezeichnet haben, von der Ehe auf deine Beziehung zu Jesus übertragen? Wo stehst du da? Wollen wir das mal kurz anschauen? Wir haben eben davon gehört, dass Jesus auch sein Leben für dich hingegeben hat, um dich zu retten, zu reinigen, dich schön und ohne Fehler zu machen. Er möchte all dein Potenzial zur Entfaltung bringen. Das ist die Seite von Jesus. Wie sieht deine Seite aus? Hast du dein altes Leben komplett verlassen und dich an Jesus gehängt? Unterordnest du dich seiner Führung mit deinem ganzen Vertrauen? Ist er deine Nummer eins und deine erste Priorität in deinem Leben? Gehst du mit allen Schwierigkeiten und Anliegen und Entscheidungen als erstes zu Jesus? Nimmst du regelmäßig ein Wasserbad im Wort? Das heißt, liest du regelmäßig in deiner Bibel? Bekommt Jesus deine höchste Wertschätzung und Ehre? Das heißt praktisch, hast du Freude, ihm Lobpreis zu bringen? Nicht nur im Gottesdienst, sondern jeden einzelnen Tag in deinem Alltag. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und Jesus eine Antwort geben. Vielleicht ist ja jemand hier, der Jesus noch nie auf diese Fragen, die ich gerade erzählt habe, eine Antwort gegeben hat. So wie ich dieses Bild von der Ehe gerade gemalt habe, so hat Jesus sein Leben für dich hingegeben. Er möchte dich führen und leiten, begleiten. Er möchte dein ganzes Potenzial zur Entfaltung bringen. Und diese Ehe, die hat Gott gemacht, damit wir das sehen. Damit wir es verstehen. Und ich glaube auch, dass Gott durch die Ehe und durch die Familie die Welt retten wird. Die Menschen werden an uns sehen, dass Jesus wirklich lebendig ist. Dass sein Wort die Wahrheit ist. Weil die Menschen brauchen Anschauungsmaterial. Jesus, wir möchten dich an die erste Stelle in unserem Leben stellen. Wir möchten dich als erstes um Rat fragen. Wir möchten uns dir wirklich unterordnen. In jedem Bereich unseres Lebens, nicht nur in manchen Bereichen und nicht nur von den Räumen unseres Hauses sollst du nicht nur das Wohnzimmer bekommen. Du sollst auch die Küche bekommen. Du sollst auch das Badezimmer bekommen und uns reinigen. Du sollst auch das Schlafzimmer bekommen. Alles, was wir in unseren nächtlichen Träumen bewegen, wollen wir auch dir unterordnen, Jesus. Und du darfst uns ganz rein und heilig machen. Herr, und wir wollen das Potenzial, was du in uns entfaltest, das wollen wir nutzen. Wir wollen relevant werden für diese Welt. Wir wollen der Welt zeigen, dass du real bist, dass deine reinigende Kraft real ist, dass deine Kraft wirklich, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir wollen aus deiner Kraft leben, nicht mehr aus unserer eigenen. Herr, und da, wo wir in unserem Eheleben aus unserer eigenen Kraft gelebt haben, wollen wir das ablegen und uns dir unterordnen, Jesus. Wir wollen Buße tun und umkehren. Weil dein Wort sagt auch, deine Gnade ist jeden Tag neu. Wir dürfen in Bereichen, wo wir Fehler gemacht haben, jeden Tag umkehren. Und du wirst uns erneuern, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, Herr, sondern dass du uns verwandelst, dass du uns erneuerst, dass du uns rein und heilig machst, Herr. Herr, und wir werden diese Welt um Mollbergen herum erreichen, weil die Menschen sehen, dass hier heile Ehen sind. Gerade in dieser letzten Zeit wird es ein ganz besonderes Merkmal sein, dass du wirklich lebendig bist, Herr. Danke für alle Ehen hier in unserer Gemeinde, Herr. Und ich bitte dich einfach um deinen Segen, Herr, für jede einzelne Ehe, um deine Kraft, diese Dinge, die in deinem Wort stehen, wirklich zu leben, Herr. Amen.